Die Ampel ist Geschichte. Es waren
auf die Grünen kann man nicht setzen.
Erkennbar drei anstrengende Jahre in dieser Koalition.
Nach der nächsten Bundestagswahl werden die Freien Demokraten
viel Streit,
keine Regierung Misstrauen gemeinsam mit den Grünen bilden.
Für mich ist Schwarz-Grün gerade wegen der Migrationsfrage echt tot.
Einigkeit lässt sich nicht verordnen.
Zwischen dem Bundeskanzler Olaf Scholz und Friedrich Merz fehlte jemand.
Konstruktives Miteinander nicht befehlen.
Das war die Zukunft.
Die entscheidende Frage ist:
keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD.
Lindner oder Habeck im Kabinett. Das ist
jetzt ist nicht die Zeit für CDU, CSU in Deutschland.
Werte, vielen Dank. Gute Wahlentscheidung.
Die einen wollen nicht mit den anderen und die anderen wollen nicht mit den einen. Nach der Bundestagswahl werden sie es aber vielleicht müssen. Denn in Deutschland gehören Koalitionsregierungen zur politischen Praxis. Die absolute Mehrheit für eine Partei ist in unserem Verhältniswahlrecht eine Seltenheit. Das heißt, wer regieren will, muss normalerweise Bündnisse schließen und dann gemeinsam regieren, was manchmal scheitert.
Immer wieder habe ich in den vergangenen 3 Jahren Vorschläge gemacht, wie eine Koalition aus 3 unterschiedlichen Parteien zu guten Kompromissen kommen kann. Das war oft schwer.
Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist 2024 auseinandergebrochen. Deswegen gibt es vorgezogene Bundestagswahlen.
Wir werden sicherlich weiterhin Koalitionen benötigen.
Sie sind gut für unsere Demokratie.
Sie sind das Ergebnis von Wahlen. Und mit diesem Ergebnis müssen Parteien umgehen.
In Deutschland haben sie sich als alternativlos, bislang zumindest, erwiesen.
Aber sein muss das nicht.
Warum in Deutschland meistens mit Koalitionen regiert wird, wie sich das historisch entwickelt hat und aus welchen Gründen Koalitionen scheitern, darum geht es in dieser Folge von Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Antran.
Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die sozialliberale Koalition, deren gewählter Bundeskanzler heute durch ein Misstrauensvotum gestürzt werden soll, hat 1980 durch die Wählerinnen und Wähler eine überzeugende Bestätigung und einen Auftrag für weitere 4 Jahre bekommen.
Ein Tag im Oktober 1982. Hier spricht der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD. Er regiert zu dieser Zeit gemeinsam mit der FDP.
Die Mehrheit der Wähler hatte weder 1976 Herrn Dr. Kohl noch 1980 Herrn Strauß in das Amt des Bundeskanzlers berufen wollen.
An diesem Tag wird die sozialliberale Koalition enden und die Ära von Helmut Kohl beginnen. Ohne Bundestagswahl wird die Regierung wechseln und ein neuer Bundeskanzler ins Amt kommen. Aber was ist davor passiert? In der Koalition von Sozialdemokraten und FDP kriselt es schon lange. Es gibt Streit, vor allem über die Verteidigungspolitik und den sogenannten NATO-Doppelbeschluss.
Herr Präsident, meine Damen und Herren.
Um seine Regierung wieder auf Linie zu bringen und sich seiner Mehrheit zu versichern, stellt Helmut Schmidt im Bundestag die Vertrauensfrage. Die gewinnt er zwar, doch es rumort weiter in der Regierung. Ein paar Monate später verlassen die FDP-Minister das Kabinett. Die Regierung hatte sich über die Wirtschaftspolitik entzweit. Helmut Schmidt ist nun Kanzler einer Minderheitsregierung. Währenddessen verhandeln Union und FDP über eine mögliche Regierung. Und so kommt es am 1. Oktober 1982 zu einem konstruktiven Misstrauensvotum. Eine parlamentarische Möglichkeit, den Bundeskanzler zu entmachten. Den Antrag eingebracht hat Rainer Barzel von der CDU. Er sagt damals:
Mit Hilfe aller verantwortungsbewussten Deutschen, mit dem Dienst dieser Koalition der Mitte, wird Deutschland wieder dahin kommen, wohin es gehört, nach vorn. Wir wählen den neuen Anfang.
Der Plan geht auf. Es kommt zum Regierungs- und Kanzlerwechsel.
Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an?
Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
Von nun an regieren CDU und CSU mit der FDP. Eine ungeheure Macht, die die kleinste Partei im Bundestag, die FDP, damals hat. Sie ist hier Königsmacherin.
Die FDP war aus dem politischen Liberalismus hervorgewachsen und hat nach dem Zweiten Weltkrieg, nach einer anfänglichen Phase, in der das Parteiensystem noch sehr stark fragmentiert war, die Rolle eingenommen eines sogenannten Scharnierpartners. Partei. Das heißt, sie war in einem 2,5-Parteien-System diejenige, die durch Koalitionswechsel nach links oder rechts Mehrheiten herstellen konnte. Und diese Situation hat sie in eine ausgesprochen starke Position gebracht, die mit ihrer Stärke an Mandaten eigentlich alleine nicht erklärt werden kann.
Das sagt Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Die Geschichte aus den 80er Jahren dürfte manche auch an den jüngsten Regierungsbruch erinnern. Aber der Wechsel zwischen linken und rechten Mehrheiten war für die FDP in der Vergangenheit auch eine Belastung, sagt Sabine Kropp.
Die FDP hat ja Wählerverluste hinnehmen müssen. Ich denke etwa an den Wechsel, den sie von der sozialliberalen Koalition zur Koalition unter Helmut Kohl vollzogen hat. Sie hat seinerzeit eine Reihe von prominenten Mitgliedern verloren und auch an Stärke eingebüßt. Seither ist sie des sozialliberalen Flügels mehr oder weniger Verluste gegangen. Und wir sehen jetzt eine Partei, die im Wesentlichen wirtschaftsliberale Positionen vertritt, aber ihren sozialliberalen Flügel seither nicht mehr wirklich gestärkt hat.
Also hat sozusagen mein Eindruck getrügt, dass sie das so gut hinbekommen hat.
Ja, gut hinbekommen ist, glaube ich, ein dehnbarer Begriff, denn sie hat es immer wieder geschafft, aufzustehen, das heißt aus ihrer Sicht die 5%-Hürde zu überspringen, was aus ihrer Sicht sicherlich ein Erfolg ist, und sich als Koalitionspartner anzubieten. Diese Situation hat sich jetzt allerdings verändert, denn in einem Parteiensystem, das von so vielen neuen, kleineren Parteien mitgeprägt ist, ist diese ausschließliche Funktion, nämlich das Zünglein an der Waage herstellen zu können, nicht mehr im gleichen Maße gegeben.
Damals gab es nämlich nur 3 Parteien im Bundestag. Das machte die Koalitionsbildung einfacher und die FDP mächtiger. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ich würde nämlich zu aller Anfang gerne wissen, wo haben politische Koalitionen eigentlich ihren Ursprung?
Wahrscheinlich kann man eine politische Koalition erstmal gar nicht denken ohne politische Parteien, weil die kommen ja in aller Regel zusammen. Man kann sich ja nicht auf der individuellen Ebene zu einer Koalition, da würde man ja dann erstmal eine Partei gründen.
Das sagt Michael Koss. Er ist Professor für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und der EU am Institut für Politikwissenschaften der Leuphana-Universität Lüneburg. Mit Parteien waren lange Zeit eher lockere Zusammenschlüsse gemeint. Sie halfen einzelnen Kandidaten vor der Wahl. In Deutschland sind die ersten Parteien im 19. Jahrhundert entstanden. Zum Beispiel die Katholische Zentrumspartei oder auch der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Einer von mehreren Vorläufern der SPD. Die SPD gibt es unter diesem Namen übrigens schon seit 1890. Es ist die älteste noch aktive Partei in der Bundesrepublik. Bleibt die Frage, wie hat das denn nun mit den Koalitionen angefangen?
Das ist auch eine vordergründig ja sehr einfache, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, relativ komplexe Frage. Eigentlich ist ja eine Koalition ein Bündnis, das auch eine Regierung trägt. Damit rein logisch gesehen kann das erst in der Weimarer Republik der Fall sein, weil im Kaiserreich ja eben es keine vom Parlament abhängige Regierung gab. Es gab im Kaiserreich allerdings schon mal, sage ich mal, so legislative Koalitionen, die sich verbündet hatten, um bestimmte Vorhaben über eine Legislaturperiode gemeinsam durchzubringen. Aber nochmal, die richtige Koalition würde eine Regierung tragen. Das haben wir erst in der Weimarer Republik. Und da haben wir dann gleich die klassische sogenannte Weimarer Koalition aus SPD, Linksliberalen und zumindest zu Beginn der Weimarer Republik auch Zentrum, die erstmal sehr viele Regierungen, manchmal in wechselnden Konstellationen, aber mitgetragen haben. Ja, das wäre die erste in Deutschland.
Von diesen losen Allianzen, die Sie beschreiben im Kaiserreich, die es aber auch in der Französischen Revolution gegeben hat, zu doch systematisch langfristig angelegten parlamentarischen Koalitionen in der Weimarer Republik. Warum kommt man denn zum Schluss in der Weimarer Republik, dass Koalitionen das richtige Mittel sind für die Demokratie in Deutschland?
Da würde ich mit einem Begriff antworten, der heutzutage ja leicht verpönt ist. Sie sind dann eben alternativlos. Ne? In dem Moment zumindest, wenn man sagt, wir wollen jetzt dauerhaft zusammen Politik gestalten und man hat gleichzeitig ein parlamentarisches Regierungssystem oder in der Weimarer Republik war es ein semipräsidentielles, um jetzt ganz genau zu sein, aber vielleicht verwirrt das eher. Man will ja mal die Regierung eben auch stützen und dann muss man sich eben so dauerhaft zusammenfinden. Das ergibt sich, wenn Sie so wollen, aus der Natur der Sache. Ne? Man kann anders regieren, man kann mit Minderheitsregierungen regieren oder ich finde die Terminologie flexible Mehrheiten wirklich besser, weil Minderheitsregierungen in Deutschland immer gleich dieses Verpönte haben. Ne? Aber wenn man sagt, nein, wir wollen sozusagen auch Zugriff haben auf die Ministerien und das macht ja gerade am Anfang der Weimarer Republik total Sinn, weil diese Ministerien natürlich komplett monarchisch geprägt waren, ja, von den vorherigen Reichskanzlern, die alle vom Kaiser ernannt worden waren. Und man braucht eben auch diesen Zugriff auf die Ministerialbürokratie und den bekommt man aber auch nur, wenn man wirklich die Regierung selber stützt. Also das macht großen Sinn. Leider muss man sagen, wie so oft ist das den Akteuren eigentlich selber erst so richtig im Zeitverlauf eingedämmert und wie sich dann erwiesen hat, auch nicht hinreichend genug. Aber aus der Rückschauperspektive sozusagen ist es relativ evident, dass das, wie ich gesagt habe, alternativlos war.
Also Koalitionen sozusagen als pragmatische Entscheidung, auch angesichts dessen, wie die Weimarer Republik gebaut ist und auch wie deren Parteienlandschaft aussieht?
Ja klar. Da geht es nicht um Liebesheiraten, das benutzt man ja dann gerne so ein bisschen die Terminologie. Ich habe auch noch nie eine gesehen in der Politik, um ganz ehrlich zu sein. Das weiß ich nicht, da müsste man dann wirklich sich selbst heiraten. Das meine ich gar nicht zynisch, weil andere immer was anderes wollen. Und das ist natürlich grundsätzlich aus der Perspektive derer, die handeln, nicht so schön. Ne? Die wollen ihren eigenen Vorschlag durchsetzen und nicht irgendwelche anderen und mit denen Kompromisse schließen. Aber eben jene braucht es, wenn man sich wirklich nur minimal jetzt nochmal in diese Ausgangslage der Weimarer Republik reinversetzt, ne? Dann sieht man ja, dass die deutsche Demokratie den vielbeschworenen schweren Start hatte. Ne? Der Versailler Vertrag, die Kriegsniederlage, Wirtschaftskrise, Hungerkrisen, die Freikorps, die rechten Freikorps, Reichswehreinheiten, die versuchen, revolutionäre Umtriebe, die es auch noch gab, also kommunistische Umtriebe zu unterdrücken, große Gewaltsamkeit, also viel schlimmer würde ich sagen, geht's nicht. Und da muss man sich schon ein ganzes Stück was versprechen, um da eben in der Lage zu sein, gegen anzuhalten. Und man könnte jetzt auch tatsächlich sagen, das hat ja immerhin 10 Jahre, davon 5 sogar besser geklappt. Aber dann war mit der Weltwirtschaftskrise eben und dem Rechtsschwenk der DNVP war dann eben der Ofen aus.
Also kann man sagen, in der Weimarer Republik war Koalitionen finden, Kompromisse finden so schwierig wie nie?
Naja, ich sag, das wird natürlich jetzt gerade auch, irgendwie vermute ich, dass die Gegenwart die Folie Ihrer Frage ist. Also das wird natürlich jetzt auch wieder schwieriger. Aber ja, die kurze Antwort ist ja, es war ein wirklich denkbar schlechter Start aus den genannten Gründen. Und heute haben wir zumindest ein Grundmaß an Sozialstaatlichkeit. Wir verteilen um in einem für den Zeitgenossen vor 100 Jahren einfach überhaupt nicht vorstellbaren Maße Geld. Und deswegen sind wir noch lange nicht sozusagen, haben unsere Schälchen im Trockenen. Aber es ist ein ungleich komplexeres, schwierigeres, weniger aussichtsreiches Unterfangen in der Weimarer Republik gewesen.
Trotzdem klappt es. Zuerst. Die bereits genannte Weimarer Koalition aus SPD, Katholischem Zentrum und der linksliberalen DDP stellt 1919 die Regierung mit einer großen Mehrheit. Rund 3/4 der Stimmen erhalten die drei Parteien bei den Wahlen zur Nationalversammlung. Doch schon bei der Reichstagswahl 1920 verlieren sie für immer ihre parlamentarische Mehrheit. Fortan steht die Demokratie der Weimarer Republik auf wackeligen Beinen. Die meiste Zeit regieren vom Parlament tolerierte bürgerliche Minderheitsregierungen. Als die Große Koalition und damit die letzte Koalition der Weimarer Republik im Frühjahr 1930 scheitert, kommen Präsidialkabinette ins Spiel. Sie regieren ohne parlamentarische Mehrheit, vor allem mit Hilfe des Reichspräsidenten. Manche sprechen auch von Präsidialdiktatur. Wieso hat es in der Weimarer Republik nicht geklappt mit den Koalitionen?
Naja, ich glaube, es ist, wenn man in der Rückschau etwas beurteilt, muss man sich immer die Perspektive der Zeitgenossen auch vor Augen führen. Und die wussten eben nichts von ihrem eigenen Scheitern. Sie haben natürlich das versucht, in ihrer Lebenswelt zu verhindern. Aber die großen Vorteile einer langlebigen Koalition, in der man vielleicht sich über Grundbedingungen des eigenen Handels mal auch grundlegend verständigt hat und so weiter, die sind uns eben eigentlich erst vor dem Hintergrund dieses Scheiterns klar geworden. Wenn Sie in andere europäische Länder der Zwischenkriegszeit schauen, die jedenfalls von Mehrheiten aus verschiedenen Parteien, sprich Koalitionen, abgehangen haben, dann ist das die absolute Regel, dass Regierungen sehr kurzfristig sind. Ja? Dass man eben dieses ganze Spiel, das hat was von einem Spiel, ich meine das überhaupt nicht zynisch, sondern es ist einfach, in der Spieltheorie nennt man das Koordinationsspiel. Ja? Und so, das fällt nicht vom Himmel. Leider gab es kein Drehbuch dafür und es gab auch keine Gebrauchsanleitung, sondern das musste man sich eben tatsächlich erarbeiten. Und da ist man eben nach Fehler und Versuch vorgegangen und in Deutschland hat historisch dann eben der Fehler stark überwogen, die Präsidialkabinette, ein Stück weit eine Selbstentmachtung des Parlaments, das seiner eigenen demokratischen Legitimität nicht hinreichend vertraut hat. So würde ich das mal auf den Nenner bringen.
Andersrum könnte man ja auch sagen, die Präsidialkabinette, die ja das ganze Gegenteil von Koalition und Kompromiss waren, haben ja dann im Prinzip zur Zersetzung der Demokratie geführt.
Ich stimme Ihnen ganz zu. Ich habe das mit der zu geringen Vertrauen in die eigene Legitimität nur deshalb gesagt, weil es ja, das gerät gerne in Vergessenheit, während der gesamten Präsidialkabinette hätte ein Mehrheitsbeschluss des Parlaments jederzeit wieder ein Gesetz und sogar eine Regierung ins Amt bringen können. Ja. Es war, und darauf spiele ich an, ein Stück weit eine Selbstentmachtung. Dass es dann zum Ende der Weimarer Republik hin mit den Parteien am linken und rechten Rand, die überhaupt keine Kooperation wollten, unmöglich war, geschenkt. Ne? Aber ich würde wirklich sagen, wenn wir diese Genese des Scheiterns uns anschauen, dann ist da erstmal eine durchaus nachvollziehbare, ich will mich hier gar nicht zum Schulmeister aufschwingen, ne? Aber da ist da erstmal eine parlamentarische Mutlosigkeit zu konstatieren. Man hat einfach nicht mehr dieses Vertrauen, dass man eigentlich der richtige, als Parlament, sage ich mal, ja, kollektiv der richtige Akteur am richtigen Ort ist.
Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Insgesamt zeichneten sich alle Weimarer Reichsregierungen durch chronische Instabilität und ihre kurze Dauer aus. Man könnte meinen, die Parteien hätten nicht genug Kompromissbereitschaft gezeigt. Aber das wird vielleicht den schwierigen Startbedingungen der jungen Weimarer Demokratie nicht gerecht. Kurz nach dem Krieg, mitten in der Weltwirtschaftskrise. Es gab auch noch keine 5%-Hürde. Im Reichstag waren zeitweise 15 verschiedene Parteien vertreten.
Aber mein Punkt wäre zu argumentieren, dass das Kernproblem der Weimarer Republik kein institutionelles war. Ja, es waren nicht die Regeln, sondern es waren mental-kulturelles. Das meinte ich vorhin mit diesem den Mut verlassen haben. Ja. Diese demokratische Praxis war in den Köpfen und im Handeln der Leute nicht tief genug verankert, aus nachvollziehbaren Gründen. Ja, und man hat dann einfach ein bisschen Selbstmord aus Angst vor dem Tod betrieben am Ende der Weimarer Republik. Und das hätte man, so meine These, in einem Regelkorsett ihrer Wahl auch getan. Es war die Kultur, es war meinetwegen auch die Wirtschaft, aber zuvorderst die Kultur und dann erst die Regeln.
Wie viel hat Demokratie und politischer Kompromiss Ihrer Meinung nach mit Mut zu tun?
Ich glaube, der Mut ist natürlich immer erforderlich. Der Mut ist aber, wenn man jetzt wirklich ganz genau schaut, ein Stück weit auch schon erforderlich, um morgens aus dem Bett zu steigen. Ja. Entschuldigung, also was ich sagen will, Mut ist mal schwerer und mal einfacher zu akkumulieren. Ja. Und Mut ist immer dann relativ einfach, wenn es sozusagen einen gesicherten Erkenntnisstand des Gelingens gibt. Ja. Wenn ich weiß, ah, das hat doch gestern auch gut geklappt und ich bin nicht gleich hingefallen, als ich aufgestanden bin oder als ich eben mich politisch engagiert habe oder als ich diese oder jene Partei gewählt habe, setzen sie ein, was sie wollen. Aber wenn man Dinge eben zum ersten Mal macht oder, und da kommen wir in die Gegenwart, unter sehr stark im Wandel begriffenen Bedingungen tut, ne, dann ist der Mutfaktor höher und dann ist es eben auch schwieriger, eben jenen den Mut zu sammeln. Und das ist die Situation, in der wir uns, glaube ich, gerade unterhalten.
Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, werden alle anderen Parteien verboten. Die Demokratie ist zerstört. Zum Thema Parteiverbote haben wir gerade eine Folge der Rest ist Geschichte gemacht. Hört euch die gerne an, wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt.
Westdeutschland steht vor der Errichtung seiner Bundesrepublik. Am 14. August wird es sein Parlament, den Bundestag, wählen.
Dieser Wahlaufruf lief 1949 in der Wochenschau. 4 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur konnten die Bürgerinnen und Bürger der ganz jungen Bundesrepublik zum ersten Mal einen Bundestag wählen. Und die Gründungsväter und Mütter des neuen Staates hatten aus dem Scheitern der Weimarer Republik etwas gelernt.
Die wichtigste, fast schon die Mondlandung der alten Bundesrepublik, die Gründung der CDU. Ja, das war's. Dass man in der Lage ist zu sagen, im Mitte-Rechts Segment im politischen Raum sozusagen. Ja. Da haben wir die Hauptzersplitterung gehabt. Da ist das die rechte DNVP abgefallen. Das Zentrum hat den Mut verlassen als katholische Partei. Und die Nationalliberalen waren irgendwo in der Mitte. Halb zog es sie, halb fielen sie hin. Sie haben letzten Endes dem Autoritarismus sich jedenfalls auch nicht entgegengestellt. Wir brauchen jetzt eine Partei der rechten Mitte, die Katholiken und Protestanten und klassische Konservative und Christdemokraten vereint. Ja? Und das hat man getan aus der Erfahrung der Weimarer Republik heraus. Und die Gründung der CDU und Adenauer Strategie, dann die anderen Parteien, die noch separat existierten, zu absorbieren, das halte ich für die sozusagen individuell wichtigste Grundlage der politischen Stabilität in der alten Bundesrepublik, wie wir sie erlebt haben.
Eine Strategie, die erfolgreich sein soll. Die Union gewinnt die erste Bundestagswahl, Konrad Adenauer wird Bundeskanzler.
Das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamentarischen Rat und den Wahlen zum Bundestag am 14. August mit großer Schnelligkeit vollzogen.
Er kann aber nicht alleine regieren. Und so entsteht die erste Koalition der Bundesrepublik aus CDU-CSU, der nationalkonservativen Deutschen Partei und der FDP.
Ich glaube, dass schon, Stichwort die Rolle von Charismatikern, Konrad Adenauers ganz individuelle Rolle da nicht zu gering zu veranschlagen ist. Er hat es aufgrund seiner Erfahrung, die er in der Weimarer Republik als Kölner Oberbürgermeister schon gesammelt hatte, verstanden, die Leute zusammenzubringen. Durchaus autoritär und machtstrategisch. Ja, wir reden hier nicht von irgendwelchen Kuschelkoalitionen. Aber er hatte halt Ziele und er wusste, wie man heutige Präsidenten der USA würden sagen, Deals machen kann. Ja, hat das getan und hatte gleichzeitig, und das war dann eben nochmal der Clou im Blick, dass es für ihn möglich sein könnte. Und das hat er wirklich von Anfang an aktiv verfolgt, dass es für ihn möglich sein könnte, durch so ein Herrscher und Teile immer weitere, noch frei rumflottierende Parteien im Mitte-Rechts-Spektrum, ich denke an die Deutsche Partei, aber auch den Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten dann später, also eigentlich alle bis auf die FDP, an die CDU zu binden. Und diese Doppelstrategie, einerseits kompromissbereit zu sein, mit den Leuten gemeinsame Sache zu machen und dies aber andererseits perspektivisch zu tun, um sie so lange zu umarmen, bis sie eigentlich keine Luft mehr so richtig kriegen, das war extrem hilfreich und hat neben dem geopolitischen Kontext, von dem ich schon gesprochen habe, maßgeblich zum Gelingen in der alten Bundesrepublik beigetragen.
Doch nicht nur die CDU ist aus dem Erbe der Weimarer Republik geboren, auch jene Regel, die bis heute gilt. 1953 verabschiedet der Bundestag ein neues Bundeswahlgesetz. Darin festgeschrieben ist die 5%-Hürde, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Sie legt fest, dass nur Parteien, die mindestens 5% der Zweitstimmen erhalten, in das Parlament einziehen. Wir wollen hier nicht in die Details des Wahlrechts einsteigen, nur so viel, die 5%-Klausel ist wichtig im politischen System der Bundesrepublik.
Das Interessante daran ist, dass die 5%-Hürde von den Alliierten nicht gewollt wurde, dass sie tatsächlich eigentlich schon 1949 hätte gelten sollen, die Alliierten das nicht wollten. Der Kompromiss dann war, dass sie erstmal nur auf Bundesländerebene gilt und dass sie dann erst mit dem gelockerten Griff der Alliierten, wenn ich das so sagen darf, ins Wahlgesetz rein geheimnist, muss man fast sagen, worden ist. Und ja, ich stimme Ihnen zu, das ist eine weitere Lehre aus Weimar. Das wurde auch meines Wissens genauso diskutiert, galt aber eben auch als teilweise undemokratisch und ist eigentlich zur echten Errungenschaft erst im Nachhinein nobilitiert worden. Und das sehen wir auch ganz häufig, dass Dinge in der Zeit sozusagen hochkontrovers sind. Die Westintegration der Bundesrepublik, ne, war Adenauers größte Tat aus heutiger Perspektive, damals auch in seiner Partei hoch umstritten und völlig unklar sozusagen in seinen Ergebnissen diskutiert worden, also als völlig unklar. Was ich sagen will, es ist immer, ja, es ist toll, dass wir einen Geschichtspodcast machen hier, dass man so im Ruheraum des Rückwärtsgewandten diskutieren kann, aber ich würde gerne den Punkt stark machen, dass bei vielen Dingen ihre Bewertung und ihre Folgen sich wandeln bzw. sehr unklar sind.
Ich bin mir auch gar nicht so klar, wie wir jetzt am Ende des Tages die 5%-Hürde bewerten, weil es gibt ja durchaus Länder, zum Beispiel die Niederlande, die es anders regeln, weil man dort gut findet, dass möglichst viele Interessen im Parlament repräsentiert werden. Und das wäre ja auch ganz im Sinne der Demokratie. Also man kann ja auch ganz im Gegenteil argumentieren gegen die 5%-Hürde.
Absolut stimme ich Ihnen zu. Und ich glaube, es hat wieder viel eben auch mit der geübten Praxis zu tun. In den Niederlanden ist, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, 6-Parteien-Koalition oder wir haben eine 4-Parteien in den Niederlanden gerade, glaube, dann werden alle blass. Und zwar wirklich im Bundestag genauso wie in dem überwiegenden Teil der Wahl. Bevölkerung. Ne? In den Niederlanden, das wäre stating the obvious. Ja? Man würde einfach einen Gemeinplatz aussprechen in dem Moment. Das heißt also, man braucht diese Kultur dafür, die Mentalität, die geübte Praxis. Ja? Dann geht das schon. Aber jetzt können wir neue Probleme gewärtigen. Wenn wir doch nochmal ein bisschen in die Zukunft schauen, ist es ja durchaus möglich, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht, genauso wie die Linkspartei, also die Rumpf-Linkspartei und die FDP es nicht in den Bundestag schaffen. Ich möchte gar nicht verhehlen, dass ich das per se nicht für wahnsinnig problematisch halte. Aber wir hätten dann natürlich eine Situation, wo deutlich über 10% der abgegebenen Stimmen gar nicht vorkämen. Und da kommt man natürlich genau entlang der Linien, die Sie gerade skizziert haben, ja, kommt man natürlich ins Grübeln, ob das noch als legitim angesehen werden kann.
Also, 1949 wird die Bundesrepublik gegründet. Man zieht Lehren aus der Weimarer Zeit, auch mit Hilfe der Westalliierten. Und sehr lange gibt es ziemlich stabile Mehrheiten. Bei der Bundestagswahl 1957 holt die Union mit Konrad Adenauer sogar die absolute Mehrheit.
Nur weil das alles gut ging, darf man sich die Gründung der Bundesrepublik echt nicht als Blumenwiese vorstellen, sondern ziemlich genau als das exakte Gegenteil. Das waren unsichere Zeiten. Der Koreakrieg war für die Zeitgenossen ein Ereignis. Langfristig hat der Koreakrieg das Wirtschaftswunder ermöglicht, weil dort die deutsche Exportwirtschaft zum ersten Mal wirklich wieder gebraucht wurde, ja, und Märkte gefunden hat, weil die USA auf Kriegsproduktion umgestellt haben. Wahnsinnig wichtig. Für die Zeitgenossen war das aber der Dritte Weltkrieg, ne? Und das muss man alles im Blick behalten. Und wenn man sich diese Phase, die dann im Nachhinein so als gelingen aussieht, anschaut, glaube ich, ist es ganz wichtig, die unglaubliche Unklarheit, die darüber mindestens bis in die 60er Jahre hing.
Schauen wir uns die 60er Jahre mal an. 1966, da regiert eine Koalition von Union und FDP. Bundeskanzler ist Ludwig Erhard, Vater der sozialen Marktwirtschaft. Diese Koalition zerbricht, übrigens auch wegen wirtschaftspolitischer Differenzen. Sie macht Platz für etwas Neues, etwas, das es vorher noch nicht gegeben hat. Die erste große Koalition in der Bundesrepublik zwischen Union und SPD mit dem Christdemokraten Kurt Georg Kiesinger als Bundeskanzler. Die beiden Volksparteien vereinen damals zusammen 87% der Wählerstimmen. Also eine wirklich große Koalition, die den Namen noch verdiente. Nur welchen Einfluss hat da noch die Opposition?
Der ist gering und das wurde eben auch als Problem wahrgenommen. Das war dann eben doch zu viel den Zeitgenossen. Ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und ich muss sagen, ich versuche ja immer, den historischen Kontext zumindest subjektiv nachzuvollziehen. Und diese Erregung über diese Oppositionslosigkeit, diese Panik vor diesen Notstandsgesetzen, die ja nie eine Rolle gespielt haben, bis heute nicht im Nachhinein. Ne?
Die Große Koalition bestand die Bewährungsprobe.
1968 beschließt der Bundestag die Notstandsgesetze, die im Kriegsfall oder bei Katastrophen gelten sollen und die zum Beispiel ermöglichen, Grundrechte einzuschränken.
Mehr als zwei Drittel, nämlich 384 Abgeordnete, stimmten mit Ja. Es gab 100 Nein-Stimmen und eine Enthaltung.
Damit ist dieses Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes in dritter Lesung angenommen.
Diese Gesetze sind damals sehr umstritten. Aber die Große Koalition mit ihrer riesigen Parlamentsmacht bekommt die Zweidrittelmehrheit für die Änderung des Grundgesetzes natürlich zusammen. Vor allem die aufkommende Studentenbewegung sieht die Notstandsgesetze kritisch. Die Studenten sehen darin den Versuch, demokratische Rechte abzuschaffen. Sie befürchten den Rückschritt in ein autoritäres System. Viele der protestierenden Studenten verstehen sich damals selbst auch als außerparlamentarische Opposition, kurz APO.
Ich würde das so ein bisschen deuten als eine Demokratisierung der politischen Kultur, dass man eben, so wie man vorher alles hat laufen lassen, da auf einmal ein Stück weit überkritisch geworden ist mit den theoretischen Möglichkeiten der Akteure, die es gab. Und da, ja, da manifestiert sich sozusagen eine Demokratisierung der politischen Kultur, aber wie das oft so ist, so das Pendel schlägt ja immer zu den Seiten aus, da ist es dann möglicherweise auch ein bisschen überalarmistisch.
Die Notstandsgesetze werden nie angewendet. Gleichzeitig radikalisieren sich Teile der Studentenbewegung. Was dieses Beispiel zeigt: Es kann zum Problem werden, wenn sich Bürgerinnen und Bürger von einem Parlament nicht vertreten sehen und wenn die Macht einer großen Koalition erdrückend ist. gab natürlich noch einen zweiten deutschen Staat, die DDR. Sie nannte sich zwar demokratisch, war es aber nicht. De facto regierte die Sozialistische Einheitspartei, kurz SED, als Staatspartei allein. Es gab zwar offiziell noch andere, sogenannte Blockparteien, sie hatten allerdings keine politische Macht und keine Aussicht, jemals zu regieren. Ihre Anhänger mussten zum Teil Verfolgung, Repressionen, Verhaftungen oder sogar die Todesstrafe fürchten. Trotzdem traten einige Menschen demonstrativ einer Blockpartei bei, um ihren Widerspruch zur SED-Führung kundzutun. Koalitionsregierungen gab es in der DDR nicht und auch keinen Machtwechsel. Jetzt stelle ich eine Frage, da werden Sie mir wahrscheinlich auch sagen, das ist zu einfach gedacht, aber sind Bündnisse mit großen Mehrheiten und wenig Opposition dann schlecht für die Demokratie?
Das ist eine scharfsinnige Frage, antworte ich Ihnen. Und nicht nur, um was anderes zu antworten, als was Sie erwartet haben. Leider gebe ich Ihnen wieder die sozialwissenschaftliche Antwort. Es kommt darauf an. Ne? Also ich glaube, manchmal sind große Mehrheiten sehr, sehr wichtig. Sie hatten vorhin angesprochen, Adenauer 1957, absolute Mehrheit. Da die Pointe ist ja, dass er sich trotzdem Koalitionspartner gesucht hat. Dann hat uns die Große Koalition, die erste mit ihrer übergroßen Mehrheit, finde ich, eine viel zu wenig bedachte Wegmarke der Bundesrepublik, die große Finanzreform, eingebracht, die auch nur auf diese Art und Weise möglich war. Wie ich die bewerte, ich glaube, das ist für mich persönlich, der da auch nicht total im Föderalismus-Thema drinsteckt, immer noch unklar. Jedenfalls hat sie erst diesen Föderalismus, wie wir ihn in Deutschland heute kennen, geschaffen, die große Finanzreform, in dem die Finanzen stark verflochten worden sind. Ja, heute müssen ja alle sich mit allen über alles ständig einigen. Und diese Konstellation, in der, glaube ich, auch Verantwortung sehr, sehr schwer zugewiesen kann und von der die AfD übrigens auch sehr, sehr zehrt, ja, die wurde durch diese übergroße Mehrheit geschaffen. Sie sehen schon, ich sehe es durchaus kritisch. Aber dann, wenn man sozusagen im politischen Normalbetrieb unterwegs ist, ich glaube, dann sind knappe Mehrheiten besser, weil sie besser disziplinieren. Aber wenn man sozusagen meint, subjektiv oder auch objektiv, das weiß man gerne erst hinterher, einen wie auch immer gearteten größeren Wurf machen zu müssen, dann geht es eben gar nicht ohne große Mehrheiten, sowohl in der Bevölkerung im Übrigen als auch im Parlament. Das Ende des Kalten Krieges, die Digitalisierung, die Globalisierung, ja, die sorgen natürlich für neue gesellschaftliche Konstellationen. Und da würde ich sogar einen Punkt machen und sagen, es wäre ja genuin undemokratisch, wenn komplett neue gesellschaftliche Konflikte von denselben Parteien eins zu eins verhandelt werden könnten. Also die müssen doch im Endeffekt auch sich ein Stück weit zumindest in neuen Bewegungen erstmal manifestieren. Ich denke an die Grünen. Ja? Der Umweltschutz, logisch, das war einfach ein ganz neues Thema.
Ökologisch heißt aber auch, dass wir erkannt haben, dass die Verwaltungsformen, die Formen der industriellen Produktion, ja, die Formen unseres Lebens überall wieder an die Bedürfnisse des Menschen angepasst werden müssen.
Ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr schwierig ist. Umweltbewusstsein, was ist das?
Nicht die Interessen von Industrie und Wirtschaft dürfen über den Menschen bestimmen. Der Mensch muss über die Formen von Wirtschaft und Industrie nach seinen Lebensinteressen selbst bestimmen.
1980 werden die Grünen gegründet. Sie kommen auf, weil damals viele Menschen finden, dass wichtige Probleme von den bisherigen Parteien nicht angegangen werden. Das Waldsterben zum Beispiel, aber auch ganz allgemein die Umweltzerstörung. Wenn wir heute schauen, aus welchen Gründen neue Parteien entstehen, von den Piraten über die AfD bis zum Bündnis Sarah Wagenknecht, dann hat es vermutlich auch damit zu tun, dass neue Themen aufkommen und wir finden, dass die bisherigen Parteien sich nicht ausreichend mit diesen Themen befassen. Deswegen sagt Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp:
Demokratietheoretisch ist das eine Entwicklung, die nicht irgendwie problematisch zu betrachten ist. Schwieriger wird es dann, wenn man funktional denkt, wenn man sich also überlegt, wie kann eine handlungsfähige Regierung aus Wahlen hervorgehen? Und das wiederum wird erschwert, je mehr Parteien vorhanden sind und je mehr diese Parteien im ideologischen Spektrum auseinanderliegen.
Führt eine größere Fragmentierung automatisch zu instabileren Verhältnissen?
Tendenziell ja. Fragmentierte Parteiensysteme sind für die Regierungsbildung schwerer zu handhaben. Es gibt aber auch in der Geschichte Gegenbeispiele. Ich denke etwa an Finnland, die es lange geschafft haben, mit einem sehr stark zersplitterten Parteiensystem über die Bandbreite des Parteienspektrums hinweg Koalitionen zu bilden und damit auch gesellschaftliche Reformen anzustoßen.
Also folgt Deutschland mit seiner Fragmentierung, die wir gegenwärtig beobachten, womöglich auch einem weltweiten Trend? Wie sieht es in anderen Ländern aus? Ähnlich oder anders?
Tendenziell kann man schon beobachten, also auch und gerade in Europa, dass die Fragmentierung der Parteiensysteme angezogen hat. Deutschland ist da gewissermaßen ein Nachzügler. Es gibt allerdings auch, wenn wir an präsidentielle Systeme denken, von vornherein eine andere Struktur, also eine Bipolarität von politischen Lagern mit zwei großen Parteien, etwa in den USA, da nur solche Strukturen in der Lage sind, in Präsidentschaftswahlkämpfen erfolgreich aufzutreten. In anderen Präsidialsystemen sieht man wiederum, dass Präsidenten dann auch auf die Fragmentierung des Parteiensystems Rücksicht nehmen müssen und in ihre Regierung andere Parteienmitglieder mit aufnehmen.
Zum Beispiel in Frankreich?
Ja, das ist ein semipräsidentielles System, ja, auch in Frankreich, aber ich denke auch an Lateinamerika. Dort hat es schon längere Zeit den sogenannten Koalitionspräsidentialismus gegeben. Das heißt, der Präsident wird gewählt, aber er kann ohne die Rücksichtnahme auf andere Parteien keine Regierung bilden, wenn er dann tatsächlich eben auch im Parlament seine Gesetzesinitiativen umsetzen möchte.
Können Sie erklären, warum wir gerade diese Zersplitterung der Parteienlandschaft weltweit beobachten?
Generell lässt sich ein Trend beobachten, in dem die gesellschaftlichen Bedürfnisse kleinteiliger werden. Die großen Parteien schaffen es nicht mehr wie früher, eine Vertrauensbasis aufzubauen, die so stark ist, dass sie auch gesellschaftliche Gruppen integrieren kann, die zum Beispiel rechts der CDU oder aber links der SPD gegeben sind. Das hat zu tun auch mit globalen Trends. Ich denke an die Veränderung der Arbeitswelt, die es der Sozialdemokratie erschwert, Gewerkschaftsmitglieder zu binden oder bei der CDU, CSU klassischerweise auch der Rückgang von kirchlicher Bindung, die ja immer eine Voraussetzung war dafür, dass die Bürger auch sich an die CDU gebunden fühlten. Also hier bricht einiges mit der Modernisierung und der Globalisierung von Gesellschaften auf.
Je mehr Parteien im Parlament, desto schwieriger wird die Regierungsbildung. Wahrscheinlich werden wir in Deutschland künftig häufiger Koalitionen aus 3 oder sogar 4 Parteien sehen. Das sind wir nicht gewohnt, weil die Bundesrepublik eine jahrzehntelange Tradition der 2-Parteien-Koalition hat, vor allem auf Bundesebene. Dass Bündnisse mit mehr Partnern funktionieren können, zeigt sich schon länger auf Landesebene. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Noch einmal die Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp.
Es gab in Bremen in den 90er Jahren eine Ampel, die aber auch vorzeitig zerbrochen ist, und zwar im klassischen sozioökonomischen Konflikt zwischen den Grünen auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite. Es ging um die Ausweisung eines Vogelschutzgebietes. Und die SPD in der Mitte war am Ende nicht mehr in der Lage, die beiden Koalitionspartner auf eine einheitliche Linie zu bringen. Und sie zerbrach.
Also ein bisschen ein Vorgeschmack auf heute.
In gewisser Weise gab es den Vorgeschmack auf heute, ja.
Aber woran scheitert so eine Koalition aus mehr als 2 Parteien?
Zum einen ist zu erwähnen, wie breit die ideologische Spannbreite innerhalb einer Koalition ist. Je weiter die Positionen auseinanderliegen, desto schwerer ist es, einen Kompromiss zu finden. Sie hängt sicherlich davon ab, ob die handelnden Personen zueinander ein entsprechendes Vertrauen aufbauen können, das dann Konflikte überbrücken kann. Und wenn die Koalitionspartner sehr unterschiedlich sind, ist es wichtig, dass man versucht, den jeweils anderen mit seinen politischen Zielen zur Geltung kommen zu lassen. Also zum Beispiel nicht Handlungen, Vorhaben anderer zu blockieren, sondern dieses gemeinsame Teilen und die gemeinsamen Ziele auch weiterhin im Auge zu behalten.
Dann kann es funktionieren. In Thüringen, da regiert seit vergangenem Jahr ein ganz neues Bündnis, die Brombeere. In Sachsen, da gibt es eine Minderheitsregierung aus SPD und CDU, die sich dann immer wechselnde Mehrheiten suchen muss. Sieht so die Zukunft für Koalitionen im Bund aus?
Ich gehe mal davon aus, dass im Bund eine handlungsfähige Mehrheitsregierung zustande kommt. Denn wir dürfen nicht vergessen, im Bund ist eine amtierende Regierung ja ohne dies teilweise in der Lage einer Minderheitsregierung, weil sie der Zustimmung des Bundesrates in etwa 35-40% der Gesetze bedarf. Und im Bundesrat sind die Landesregierungen mit ganz verschiedenen Parteifarben vertreten. Das heißt, hier sind die Anforderungen an die Konsenssuche ohnehin groß. Man wird also vermeiden, dort eine Minderheitsregierung zu bilden. Deshalb gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren zumindest Mehrheitsregierungen zum Alltag dort gehören.
Macht es die Variable AfD schwieriger angesichts der hohen Zustimmungsergebnisse?
Ja, die AfD hat ja in gewisser Weise durch den Ausschluss durch die anderen Parteien eine Art Sperrpotenzial. Die dadurch zur Verfügung stehenden Koalitionsoptionen sind kleiner, als wenn es die AfD und die Antworten auf die AfD nicht geben würde. Deshalb ist das Erstarken der Ränder ein Faktor, der die Koalitionsbildung deutlich erschwert.
Und manche Wähler fragen sich vielleicht auch, ob die Parteien bei ihrem Versprechen bleiben, niemals mit der in Teilen rechtsextremen AfD eine Koalition zu bilden. Zuletzt haben da einige am Kurs von CDU-Chef Friedrich Merz gezweifelt. Der hat kürzlich einen Entschließungsantrag zur Migrationspolitik in den Bundestag eingebracht. Dabei hat er in Kauf genommen, durch Stimmen der AfD-Fraktion eine Mehrheit zu bekommen.
Ich suche in diesem Deutschen Bundestag keine anderen Mehrheiten als die in der demokratischen Mitte unseres Parlaments. Und wenn es hier heute eine solche Mehrheit gegeben hat, dann bedauere ich das.
Im Wahlkampf hat CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz immer wieder versichert, dass seine Partei niemals mit der AfD zusammen regieren werde.
Uns trennen in den Sachfragen Welten, was Europa betrifft, die NATO betrifft, den Euro betrifft, Russland betrifft, Amerika betrifft. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union.
Schauen Sie mit dem Blick auf die Geschichte in die Zukunft von Koalitionen?
Wir werden sicherlich weiterhin Koalitionen benötigen. Diese Koalitionen werden nicht mehr wie früher aus ideologisch verbundenen Parteien bestehen. Also die, die relativ breite Schnittstellen haben, das wird sich ändern und das setzt andere Techniken des Regierens voraus und auch den Willen, auf die Bedürfnisse und Positionen der jeweils anderen Seite einzugehen. Der Nachteil dabei ist, dass man aus populistischer Sicht argumentieren könnte, hier gibt es ein Kartell von regierenden Parteien, die unterscheiden sich gar nicht mehr so sehr und es bedarf einiger Alternativen, die sich dann vielleicht eben auch sehr stark von dem etablierten Parteienspektrum absetzen. Diese Entwicklung sehen wir bereits.
Ein Ausblick auf die Zukunft war das von Sabine Kropp. Mit ihr und dem Politikwissenschaftler Michael Koss habe ich über die Geschichte, Gegenwart und mögliche Zukunft von Koalitionen gesprochen. Autorin dieser Folge ist Anja Reinhardt, Regie und Produktion Carina Schröder, Redaktion Monika Dittrich. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an derrestistgeschichte@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann Tran, sag danke fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zum Schluss empfehlen wir euch noch den Deutschlandfunk-Podcast Hintergrund. Wir, das sind Ursula Welter und Anne Reit aus dem Hintergrund-Team.
Hintergrund heißt, tiefer zu bohren bei den Themen, die uns gerade beschäftigen oder beschäftigen sollten.
Wir fragen Dinge wie, wie viel Kampf gehört zu einer UNO-Friedensmission oder was tut Europa gegen die Waldbrandgefahr?
Mal mehr erzählt, mal analytischer.
Für alle Hintergrundfolgen gilt: Nach dem Hören der 20 Minuten ist man schlauer und kann sich seine eigene Meinung bilden.
Hintergrund. Ein Podcast von Deutschlandfunk. Täglich neu in der Deutschlandfunk-App.